Ja, also ich habe ja bei euch immer wieder Ermunterung erfahren in Christus. Also das erlebe ich oft, wenn ich unterwegs bin. Gestern sind wir nach Karlsruhe gefahren und wir haben uns unterhalten. Und das ist immer wieder Ermunterung, sich mit Leuten aus der Gemeinde zu unterhalten. Also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum man immer wieder gerne mit Leuten zusammen ist. Wir haben uns gestern zum Beispiel gefragt, warum fahren wir nach Karlsruhe und so. Und ich habe dann die Leute gefragt, was bewegt denn euch nach, auf die La Höhe zu fahren für einen Vortrag und so. Und dann der David hat zu mir gesagt, ja, die Gemeinschaft ist immer so erquickend mit euch und die Fahrt ist eigentlich immer so cool. Und das ist wirklich Ermunterung in Christus und das erfahre ich voll oft bei euch. Aber nicht nur Ermunterung, sondern es ist auch oft Zuspruch der Liebe oder vielleicht manchmal Trost der Liebe. Bei uns ist es oft so, dass wenn man Geburtstag hat, dann bekommt man einen Anruf und dann singt der Hauskreis einem ein Ständlein, ja, oder ein Lied. Also das kennt jeder von euch. Oder man kriegt eine Karte, wenn man krank ist. Und es ist nicht selbstverständlich. Ich kenne viele Berichte, wo es in anderen Gemeinden nicht so ist, weil die Gemeinden vielleicht zu groß sind. Und manchmal da fehlt dieser Zuspruch der Liebe. Und es gibt aber auch bei uns Gemeinschaft des Geistes. Und vielleicht am stärksten merke ich das, wenn wir beten. Also ich kann hier einfach über die Dinge beten, die Gottes Geist mir irgendwie aufs Herz gibt. Und ich merke, die Geschwister haben dasselbe Anliegen. Wir beten zum Beispiel für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das ist nicht selbstverständlich, auch nicht in Gemeinden, wirklich nicht. Und das gibt es hier und das schätze ich sehr an dieser Gemeinde. Und es gibt herzliches Mitleid und Erbarmen. Ja, also das ist auch was ganz Besonderes, was ich hier erlebe. In der ersten Stunde zum Beispiel, nach dem Brotbrechen, da sagt eigentlich jeder so seine Anliegen. Ist auch was sehr Besonderes, weil das kenne ich in keiner Gemeinde so. Und ich war wirklich schon in einigen Gemeinden. Aber dass wirklich jeder einfach erzählt, wie es ihm so geht und man nimmt sich die Zeit dafür und betet dafür. Also das machen wir jetzt schon seit einigen Jahren und ich finde das super, ja. Ich habe meine Liste dabei, schreibe auf, wem was irgendwie bewegt und ich bin irgendwie immer voll dabei. Also ich weiß wirklich mit jedem, was irgendwie so los ist und dadurch habe ich Mitleid und Erbarmen und kann das wirklich ja so im Gebet auch tragen. Oder Gott trägt das, ja. Aber wenn ihr wirklich meine Freude, die ich eh schon habe dadurch, völlig machen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, das war eigentlich Philipper Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Das hat Paulus aufgezählt, diese vier Punkte an die Gemeinde in Philippi und hat gesagt, in Kapitel 2, Vers 2 sagt er dann, aber wenn ihr meine Freude völlig machen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Das ist eine Freude, die war schon ziemlich groß für die Philipper. Ihr müsst wissen, die Gemeinde in Philippi, das war eine sehr vorbildliche Gemeinde. Es war eine Gemeinde, die dem Herrn nachgefolgt ist und viele Leute, die sagen sogar, wenn sie den Philipperbrief vor sich haben, da gab es gar keine Probleme oder so. Und es stimmt, es gab nicht viel irgendwie zu bemängeln. Als Paulus an ihnen schreibt, er ermutigt, dass sie eigentlich nur noch weiterzumachen und noch mehr zuzunehmen. Davon haben wir schon mal was gelesen, Kapitel 1. Und er war total begeistert von dieser Gemeinde, denn sie war die erste Gemeinde, die ihm immer wieder Gaben gegeben hat, also finanzielle Gaben. Und in dieser Zeit war Paulus im Gefängnis und er hat sich ein bisschen verlassen gefühlt und plötzlich erscheint einer aus der Gemeinde, der Philipper, und gibt ihm eine Gabe. Und es war nicht so, dass man das so schnell überweisen konnte, sondern es hat ziemlich lange gedauert. Man musste einen Boten schicken, es war mit vielen Wochen verbunden. Er hat sich die Zeit genommen und ist extra zu diesem Gefängnis gereist, anscheinend war es Rom, hat diese Gabe überbracht. Und Paulus war total überglücklich und er hat dann gesagt, jetzt schreibe ich denen einen Brief zurück und ich ermutige sie, im Glauben zu wachsen. Ja, und er beschreibt diese Punkte, Ermunterung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliches Mitleid und Erbarmen. Einmal sagt der Brief sogar, die herzliche Liebe Jesu irgendwie wird sichtbar bei ihnen. Und das Ganze beschreibt er, wie er das erfahren hat bei ihnen, als er bei ihnen selber war. Er hat nämlich diese Gemeinde gegründet. Aber er sagt, ihr könnt meine Freude völlig machen. Philipperbrief geht es um die Freude oft, gell? Indem ihr eines Sinnes seid. Was war in dieser Gemeinde irgendwie falsch? Was hat nicht so funktioniert? Und dann müssen wir ein bisschen weiterlesen. In Kapitel 4 kommt es eigentlich erst vor. Kapitel 4, Verse 2 und 3. Da schreibt er, ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu seinem Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium St. Clemens, meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Also Paulus redet hier von zwei Personen und es sagt, diese Euodia und diese Syntyche, euch ermahne ich, eines Sinnes zu sein. Und wir erfahren dann noch weiter von diesen Personen, das waren nicht irgendwelche Personen, die wenig gemacht haben in der Gemeinde, sondern sie haben mitgekämpft für das Evangelium. Aber er sagt, ich ermahne euch, seid eines Sinnes. In dieser Zeit, da war ja einer aus der Gemeinde dort und er hat wahrscheinlich berichtet, wie es in der Gemeinde vor sich geht. Und hat gesagt, ja, bei uns läuft es eigentlich ganz gut, aber es gibt zwei Schwestern und die verstehen sich nicht so gut. Und wahrscheinlich hat er ihnen ja auch die Gründe genannt, ja, vielleicht waren es Meinungsverschiedenheiten, wahrscheinlich. Oder, ja, und er hatte gesagt, und Paulus schreibt hier aber, er schreibt nicht irgendwie, weißt du, also die Sache, die da vorfällt, die musst du ändern oder so, oder du musst das und das machen und so solltest du es machen, so solltest du es nicht. Er sagt nur einen Satz. Er sagt nur, ich ermahne Euodia und ich ermahne es natürlich, eines Sinnes zu sein. Paulus hat das wahre Problem erkannt, er hat gesehen, das eigentliche Problem ist einfach, dass ihr nicht die gleiche Grundhaltung habt, nicht die gleiche Gesinnung habt. Und vielleicht ist es oft so bei uns, wenn irgendwie Streitigkeiten sind, es ist eigentlich gar nicht das eigentliche Problem ist eigentlich nicht diese Umstände oder was passiert, sondern das eigentliche Problem ist einfach, dass unsere Haltung, unsere Grundhaltung ist einfach falsch. Paulus muss nicht viel sagen, er sagt nur hier, seid eines Sinnes. Und es waren nicht irgendwelche Geschwister, die ja eh irgendwie bekannt waren für Probleme, sondern es waren Leute, die haben gekämpft für das Evangelium. Und da solche Leute waren, denke ich, kann es für jeden eine Gefahr sein, dass man plötzlich, man ist jahrelang zusammen mit jemandem und plötzlich geht es nicht mehr. Plötzlich merkst du, wir haben so Meinungsverschiedenheiten, dass es wirklich persönlich wird, dass wir auch persönlich Probleme haben. Und deswegen ist es heute mein Thema auch, wie können wir sowas verhindern? Und wenn es schon da ist, wie können wir damit aufräumen? Also das Thema dieser heutigen Predigt ist Gesinnung. Eine ganz besondere Gesinnung, Christus, meine Gesinnung. Nicht Paulus schreibt eigentlich über dieses Problem doch mehr, als man glaubt. Er spricht zwar die Person hier nur einmal an, in diesem einen Vers, aber er verwendet fast ein ganzes Kapitel über Gesinnung zu schreiben, im Kapitel 2. Also er greift es eigentlich schon vor und erst im Kapitel 4 sagt er dann eigentlich, wen er damit vor allem meint, also diese zwei Frauen. Und das möchten wir uns heute anschauen, dieses zweite Kapitel, das ist eigentlich dieser Text, über den ich predigen will. Und in diesem Text, da werden wir drei Sachen finden. Ne? Wir werden hier Christus finden in Vers 5 bis Vers 8. Und er wird uns vorgestellt, seine Gesinnung. Paulus sagt in Kapitel 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und die erste Gesinnung ist, die wir dort finden, ist die Gesinnung Christi in seiner Selbstlosigkeit. Er sagt hier in Vers, ich lese ab Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Paulus sagt, Christus, der war in der Gestalt Gottes. Also von Ewigkeit war er beim Vater und er hat in dieser Herrlichkeit gelebt. Er war Herrscher, aber Christus hat diese Gestalt Gottes hat er aufgegeben. Er hat es nicht wie ein Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er hat sich selbst entäußert. Eine andere Übersetzung sagt hier, er hat sich selbst entleert, also wie dieses Glas Wasser hier, hat er alles, was er in sich hatte, hat er aufgegeben. Das heißt nicht, dass als Christus auf diese Welt gekommen ist, dass er plötzlich nicht mehr allwissend war oder so, also nicht mehr diese göttlichen Attribute hatte. Aber diese Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, die hat er vollkommen aufgegeben. Als Jesus auf dieser Erde war, da hat er zum Beispiel mal Matthäus Kapitel 8, Vers 20 gesagt, und Jesus sprach zu ihnen, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das ist schon ein gewaltiger, man überlegt, der Gott aus dieser Herrlichkeit, der kommt auf diese Erde und er sagt über sich selber, mein Leben ist so armselig, eigentlich armseliger als das Leben eines Tieres. Ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Das hat er aufgegeben für uns. Und Paulus sagt, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Diese selbstlose Gesinnung, alles, was mit einem zusteht, aufzugeben. Ich möchte euch einen Mann vorstellen, und er war Christus sehr ähnlich in dieser Gesinnung. Für ihn war es wirklich praktisch. Er hat sich ziemlich viel Mühe gegeben. Er war auf einer Straße, er ist 1084 Kilometer gereist, so genau weiß man es. Das ist dieser Landweg, der geht von Philippi nach Rom. Wenn man das läuft, dann sind es ungefähr 4 Wochen. Es kann aber auch sein, dass er mit dem Schiff unterwegs war, dann waren es nur 2 Wochen. Auf jeden Fall war er sehr lange unterwegs, und von diesem Mann lesen wir in Vers 29 und 30 desselben Kapitels. Und da schreibt Paulus über ihn: So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solch in Ehren. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, das sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Also dieser Mann, dem ich alle Ehre wert will, er hat sein Leben hingegeben, und er ist dem Tod nahe gekommen für das Werk des Christus. Er hat sein Leben gering geachtet, heißt es bei mir, um mir zu dienen, also um Paulus zu dienen an eurer Stelle. Und dieser Mensch, das war Epaphroditus. Das war dieser Bote, der nach Rom gegangen ist, um Paulus diese Gabe zu übergeben. Also eigentlich nur ein Kuvert oder so, wo Geld drin ist. Und er war wahrscheinlich 4 Wochen unterwegs. Und irgendwie ist was passiert. Entweder bei der Reise ist er irgendwie krank geworden, hat er irgendeinen Unfall gehabt, ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist irgendwas in Rom passiert, auf jeden Fall war er todkrank. Und diese Person wäre fast gestorben. Aber zum Glück hat ihn Gott bewahrt. Und Paulus schreibt hier ziemlich viel über ihn, und in Vers 25 können wir etwas über ihn lesen. Da heißt es: Doch habe ich es für notwendig geachtet, Epaphroditus zu euch zu senden. Mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist, und Diener meiner Not. Also da erleben wir, wie Paulus ihn sieht. Er sagt, er ist mein Bruder, mein Mitarbeiter, mein Mitstreiter und mein Gesandter und Diener meiner Not. Ich kenne im Neuen Testament sonst niemanden, der von Paulus so viele Titel hat auf einmal in einem Vers. Und Paulus war ihm unendlich dankbar. Dieser Mensch, der hat sich selbst für nichts geachtet, um Paulus zu dienen. Er wusste, Paulus ist im Gefängnis, er hat wenig Geld, keiner kümmert sich wirklich um ihn, und ich reise 4 Wochen lang zu diesem Mann hin und gebe ihm alles. Dieser Mensch war wirklich selbstlos. Ich weiß nicht, er musste wahrscheinlich seine Arbeit aufgeben, und er wäre fast draufgegangen bei dieser Sache, ja. Und die Frage ist, ob wir auch solche Menschen sind, die sich für andere so aufopfern. Sind wir auch solche Mitstreiter, solche Mitarbeiter, die um das Wohl der anderen alles geben? Manchmal sind wir keine Mitstreiter, sondern eher Wettstreiter. Und weißt du was? Dieses Wettstreiten, das ist auch eine Form von Streit. Also, wenn man sagt, eigentlich will ich besser sein, ja. Oder ich vergleiche mich mit anderen, und es ist Wettstreiten und eine Form von Streit. Oder wenn du immer denkst, oh, ich weiß alles besser, ja. Ich habe mich mit David darüber unterhalten, und da haben wir auch selber gesehen, ja, um 1% wissen wir immer alles besser als die anderen oder so, gell? So ist es irgendwie. Man geht immer davon aus, dass man irgendwie Recht hat oder so, gell? Das ist einfach so. Ich glaube, da kennt sich jeder, dieses Wettstreiten. Aber lern doch von diesem Epaphroditus, wie er selbstlos war. Und es gibt ein Buch, ich weiß, dass der Tobi und die Caro, die haben das zusammen gelesen, im Dienst des besten Herrn von Warren Wisby, ob ich das richtig ausspreche, Wisby, und er schreibt da immer wieder einen Satz, vielleicht ist euch das auch aufgefallen, der hat ihn immer wieder zitiert, da sagt er: Leute, Ereignisse und Situationen nur im Licht ihrer Wirkung auf mich selbst zu sehen, bedeutet auf der Schwelle zur Hölle zu leben. Das heißt jetzt einfach, wenn ich irgendwelche Dinge tue, nur damit Leute das sehen und damit irgendwelche Ereignisse, Situationen gut rauskommen, das nur für mich selber, nur im Licht meiner selbst das zu sehen, dann ist das wirklich wie wenn man auf der Schwelle zur Hölle lebt. Ja. Und dem Autor war das so wichtig, dass er sich diesen Zettel hat, dass sich irgendwann an die Wand geklebt, und hat es immer wieder gelesen. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir unseren Dienst tun, dass wir es nicht tun, damit wir von Menschen gesehen werden. So wie Jesus es immer wieder sagt: Wir sollen im Verborgenen dienen und auch beten. Ja, und möchte euch da einfach ermutigen, haltet euer eigenes Ich nicht so fest, ja. Macht so wie Christus, haltet es nicht wie ein Raub fest. Und das Hilfreichste für mich ist immer wieder, wenn ich auf Jesus schaue und sehe, wie selbstlos er war, wie viel er aufgegeben hat. Und das ist sehr wichtig, dass dein Herz so erfüllt ist von dieser Sache, von seinem Aufgeben, und darin liegt die Kraft, sein eigenes sich auch aufzugeben. Aber es geht noch weiter. Christus hat sich jetzt schon erniedrigt. Er ist auf diese Welt gekommen und er konnte von sich sagen, ja, also die Füchse, die haben Höhlen und die Vögel haben Nester, aber ich habe nichts, wo ich mein Haupt oder mein Körper hinlegen kann. Aber er geht noch weiter und wir sehen hier in Philipper Kapitel 2, da heißt es dann, sondern in Vers 7, sondern entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Nicht nur, dass er nur Mensch wurde, sondern er nahm die Gestalt eines Knechtes an, also eines Dieners. Als Christus in dieser Welt war, da war er vor allem ein Diener. Einer, der mit Jesus lange Zeit unterwegs war, das war Petrus. Und Petrus hat es an Jesus sehr geschätzt. Und als Petrus Briefe schreibt an Gläubige, da schreibt er auch von dieser Gesinnung, die in Jesus war, also die Gesinnung eines Knechtes. Er schreibt in seinem ersten Brief, in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 5, da erinnert er die Gläubigen an Jesus und er sagt, ebenso ihr Jüngeren, also Jüngeren aus der Gemeinde dort, ordnet euch den Älteren unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Hier ist verwendet er ein Wort, das man eigentlich ziemlich schnell übersieht. Er sagt nämlich hier, entkleidet euch mit Demut. Als Petrus das geschrieben hat, da hat er bestimmt an das gedacht, als Jesus diese Schürze genommen hat und sich umkleidet hat. Und dann hat er jemanden die Füße gewaschen. Und Petrus sagt hier, umkleidet euch mit dieser Demut. So wie Christus, der bereit war, sich so zu demütigen und seinen Jüngern die Füße zu waschen. In Israel früher war das ganz typisch, dass man Leuten die Füße wäscht. Da war es nämlich sehr staubig. Und das haben aber eigentlich nur Sklaven gemacht. Aber Christus, der eigentlich der Lehrer war, dieser Jünger, hat ihnen die Füße gewaschen. Und Petrus sagt hier, umkleidet euch mit dieser Demut. Und ich denke, genau das ist es eigentlich auch, was Dienen ausdrückt. Das drückt Demut aus. Und William MacDonald hat mal gesagt, es ist nahezu unmöglich, mit einem wirklich demütigen Menschen zu streiten. Ja, wenn jetzt diese zwei Frauen wirklich demütig gewesen wären und gedient hätten, und ich glaube, da hätten sie sich nicht gestritten oder so. Und dieses Dienen ist so wichtig. Es ist nicht nur irgendeine Sache, wo ich sage, okay, irgendwann vielleicht kommt mal ein Streit und so, kann ich nicht verhindern, sondern du kannst es verhindern, indem du einfach lernst zu dienen. Wenn du dienst, dann trainierst du diese guten Eigenschaften. Gibt es solche Leute überhaupt in der Bibel oder so? Also ich glaube, Paulus schreibt mit Absicht in diesem Philipperbrief ganz viele Leute, schreibt er von ihnen, wie sie gedient haben. Und er nennt einen ganz besonders, Timotheus, auch in diesem zweiten Kapitel, in Versen 19 und bis 22. Da sagt er zu den Philippern, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemanden von gleicher Gesinnung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christus Jesus ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Also Paulus, der möchte seinen treuen Diener Timotheus zu dieser Gemeinde senden. Und er sagt von ihm, ich habe keinen anderen, ich kann euch keinen besseren empfehlen als ihn, weil er hat seine Gesinnung. Ist unglaublich. Also er sucht genau das, was Christus Jesus anbelangt. Und er sagt, ihr wisst auch, wie er sich bewährt hat. Also der Timotheus, der war in der zweiten Missionsreise, war er unterwegs mit Paulus. Und er war dabei, als diese Gemeinde in Philippi entstanden ist. Und in dieser Zeit war Paulus dann auch eine Zeit lang bei dieser Gemeinde und hat sie unterstützt. Und sie haben einfach gesehen, wie dieser Timotheus gelebt hat. Und er sagt hier in Vers 22, wie er sich aber bewährt hat, also Timotheus, das wisst ihr. Das haben die wirklich gesehen an seinem Leben. Dass er nämlich wie ein Kind seinem Vater gedient hat mit mir am Evangelium. Also wie ein Kind seinem Vater. Das kann man sich so vorstellen, wenn zum Beispiel ein Vater hat eine Firma und der
das Kind soll irgendwann mal die Firma übernehmen. Nein, es ist so, dass am Anfang wahrscheinlich das Kind dasselbe macht wie ein Lehrling. Und dann irgendwann darf er mehr tun, ja. Und genau das haben sie wahrscheinlich an ihm gesehen. Also er hat wahrscheinlich manchmal so, stelle ich mir vor, so die Tasche mitgetragen, gell, von Paulus. Und wenn es zum Beispiel, stehen sie morgens früh auf und der Timotheus geht noch ein bisschen und Paulus sagt zu ihm, wir gehen heute nach Ephesus. Er hat nicht gefragt, Timotheus, hast du heute Lust dorthin zu gehen oder was denkst du? Sondern er war einfach ein Diener, der war dabei und hat einfach so im Hintergrund gewirkt. Also wenn man die Apostelgeschichte liest und dann, das habe ich mal gemacht und habe dann einfach geschaut, was macht eigentlich der Timotheus so? Dann merkt man, dass der ziemlich im Hintergrund ist. Also ab der zweiten Missionsreise ist er dabei und der wird ganz selten erwähnt. Und dann ist es mal so, dann sind sie in Philippi und vielleicht wisst ihr das, dann kommt Silas und Paulus ins Gefängnis. Die singen dann da im Gefängnis voller Freude und interessanterweise, obwohl der Timotheus auch dabei war, der ist gar nicht im Gefängnis. Die haben den gar nicht eingesperrt. Anscheinend war der gar kein Prediger oder so, sondern war einfach nur dabei und die haben ihn gar nicht so gefährlich angesehen, dass er, also deswegen haben sie ihn gar nicht eingesperrt. Und immer wieder sieht man das in der Apostelgeschichte, der Timotheus, der ist immer so ein bisschen zur Seite gesetzt, ja. Und einmal heißt es in der Apostelgeschichte sogar, dass er ein Gehilfe ist. Und also dieser Timotheus ist wirklich war ein treuer Diener und er hat sich bewährt, sagt Paulus. Und die Frage ist, ob wir auch solche Leute sind. Solche Leute sind, die einfach im Hintergrund dienen und denen es gar nicht wichtig ist, dass sie vielleicht im Vordergrund stehen, dass sie Anerkennung bekommen, sondern die sich einfach bewähren über die Jahre und treu bleiben. Also Timotheus war so ein Knecht Jesu Christi. Ja. So nennt ihn auch Paulus immer wieder. Paulus nennt ihn auch mal im zweiten Timotheusbrief, wo er einen Brief an ihn schreibt, sagt er auch, dass er Knecht ist. Ihr könnt es mal nachlesen in 2. Timotheus Kapitel 2, die Verse 24 und 26. Also da lernen wir noch eine andere Aufgabe von einem Knecht kennen und er sagt zu Timotheus, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lernen, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Jetzt wirst du dir vielleicht fragen, ja, was hat es jetzt mit dienen zu tun? Hier geht es ja um einen Knecht des Herrn, der soll nicht streiten und so. Aber ich glaube, dass es hier, wenn man weiterliest in Vers 24, es sind dieselben Eigenschaften in Vers 25, die auch von dem Diener erwartet sind, nämlich Sanftmut zum einen, Vers 25, Vers 24, geduldig und viele andere Eigenschaften auch noch, die eigentlich sowohl beim Diener vorkommen, als auch bei jemandem, der nicht streitsüchtig ist. Und ich würde sagen, wenn du gelernt hast zu dienen, dann hast du diese Eigenschaften, die genauso wichtig sind, wenn du in eine Konfrontation kommst. Diese Geduld, diese Sanftmut. Also du kannst es täglich trainieren, durch dein Dienen, damit du, wenn eine Konfrontation kommt, nicht streitsüchtig bist. Also ein Knecht Jesu Christi, das ist einer, der dient. Und hier, wie Paulus sagt, einer, der nicht streitet. Und die Grundlage sind diese wunderbaren Eigenschaften, die wir in diesen Versen finden. Okay, also das Zweite, was wir jetzt lernen können, nachdem man selbstlos sein soll, das Zweite, sei ein Knecht, so wie Jesus Christus ein Knecht war, einer, der gedient hat, der milde war, geduldig und sanftmütig, wie es hier in diesen Versen heißt. Okay, wir sehen Christus, der sich erniedrigt hat, der ist auf diese Erde gekommen, er hat gedient, aber Philippa geht noch weiter und das ist das Höchste. Wir können das hier nachlesen in Vers 8, da heißt es, in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam, bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Also dass dieses Ja, bis zum Tod am Kreuz am Ende kommt, das ist nicht irgendwie was, ja, bis zum Tod am Kreuz, was Siegreiches, sondern es heißt eigentlich, ja, bis zum Tod am Kreuz, ist was sehr Niedriges. Das will man damit ausdrücken. Und hier heißt es, er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Warum legt dieser Paulus hier so viel Wert auf dieses Gehorsam? Ihr müsst wissen, dass Dieses Gehorsam wird schon mal beschrieben, zum Beispiel in Hebräer 5,8, da heißt es, denn obwohl er Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Christus war Sohn, und wenn wir das Neue Testament lesen und über Sohn lesen, dann ist es eigentlich immer was, ein Sohn ist jemand, der keinen Sklavendienst tut. Ihr kennt dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da gibt es diese zwei Söhne und der eine, der verlässt den Vater und will in die Welt hinausziehen. Und er kommt dann zurück als ein bettelarmer Junge und sagt, Herr, Vater, mach mich einer deiner Tagelöhner. Ja? Und es war was ganz untypisch, denn er war nie so niedrig, er war nie ein Diener des Hauses, er war Sohn, er wusste, ich bin der Erbe. Und dieses Verständnis im Neuen Testament von Sohn müssen wir jetzt auch hier sehen, wenn wir über Christus hören, er war Sohn. Also er war, als er im Himmel war, da war er nicht einer, der dienen musste. Nein, er hat geherrscht. Aber er war bereit, auf diese Erde zu kommen, um zu dienen und gehorsam zu werden. Also seinen Gehorsam hat er darin gelernt, wie es der Hebräerbrief sagt, indem er gestorben ist. Also er hat sich dem Willen des Vaters unterworfen. Als er im Garten Gethsemane war, da hat er gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dies war dieser Gehorsam, wo er sich untergeordnet hat. Er hat Dinge getan, die ihm auch selbst gar nicht leicht gefallen sind. Als er dort im Garten Gethsemane gerungen hat und er hat gebetet und hat gesagt, Herr Vater, wenn du willst, dann lass doch diesen Kelch vorübergehen. Und dann hat er gesagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das mit diesem Gehorsam, er hat diesen Gehorsam dort am Kreuz praktiziert, er hat sein eigenes Ich zurückgesetzt. Und er hat sein Leben gegeben und das ist mein dritter Punkt, Christus gibt sein Leben als ein Opfer. Also das ist die größte Selbstlosigkeit, wenn du dein Leben für einen anderen hingibst, für ihn stirbst. Die Frage ist, gibt es solche Leute überhaupt noch, die bereit sind, für andere sogar ihr Leben hinzugeben? Ja? Ich möchte euch einen vorstellen und von dem lesen wir in Vers 17 und 18 und der sagt auch, mein Leben ist ein Opfer, mein Leben ist wie ein Trankopfer, sagt er. Das ist Paulus und er sagt hier in Vers 17 und 18, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Also er sagt, wenn auch mein Leben wie ein Trankopfer ausgegossen wird über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens. Also er sieht sein Leben und sein anscheinend bald kommender Tod wie ein Trankopfer. Wenn wir die anderen Briefe von Paulus lesen und immer dann, wenn er in der Nähe von seinem Tod ist, dann bezeichnet er immer seinen Tod als ein Opfer. Zum Beispiel in Timotheus, 2. Timotheus 4,6. Und er sagt, mein Leben ist ein Opfer und es gibt drei Punkte, die wir vielleicht aus diesen Versen lernen können. Das erste, was er sagt, mein Leben ist das kleinste Opfer. Es war so in diesem Trankopfer, es gab ein großes Opfer, also ein Tier wurde geschlachtet, zum Beispiel ein Lamm. Und über dieses Lamm wurde dann meistens noch ein bisschen Wein drüber geschüttet und ist dann in Rauch aufgegangen. Also so ein kleines Opfer noch zusätzlich, dass das große Opfer irgendwie vollständig gemacht hat. Und er sagt, mein Leben ist eigentlich nur ein kleines Opfer, ein kleines Trankopfer, das über euer großes Opfer ausgegossen wird. Es ist interessant, dass er das sagt, weil er war eigentlich der Mann, der die Gemeinde gegründet hat. Also er hätte sagen können, ja, ich habe doch das große Opfer gebracht, ich bin doch nach Philippi gegangen, ich bin ins Gefängnis gegangen für euch, dort hat sich der Kerkermeister bekehrt, weil ist ja heute einer, der die Gemeinde leitet. Aber er sagt, mein Leben und auch der Tod jetzt, wahrscheinlich nur ein kleines Opfer über euer großen Dienst. Ja. Also er macht, Paulus, sein Name heißt im Lateinischen der Kleine oder der Geringe und er macht seinem Namen hier alle Ehre. Er hält nichts Großes von sich. Wie ist es da bei dir, wenn Leute dich irgendwie fragen, zum Beispiel, ja, wie läuft es bei euch in der Gemeinde? Also kommen andere Geschwister aus anderen Gemeinden und das Beste wäre einfach, du sagst einfach, was deine Geschwister Tolles tun oder so. Gell? Also nicht sagen, oh, ich habe den Dienst und das mache ich gerade noch, sondern sag einfach, was die Geschwister so tun und bist darüber erfreut. Das kannst du vielleicht so machen. Das ist praktische Anwendung. Ja, also der Paulus, der wusste, okay, er wird sterben, so, weil er umgebracht wird wegen seines Glaubens. Das haben wir jetzt bei uns in diesem Land nicht, aber in so kleinen Dingen ist es doch auch schon entscheidend, dass wir einfach ja, uns nicht irgendwie hervorheben, sondern sagen, eigentlich mein Leben, das ist eigentlich so das kleine Opfer. Das wirklich Große, das machen andere. Oder dass man sagt, ja, dass man seinen Namen irgendwie groß machen will, dass andere Leute dich kennen oder so. William MacDonald hat da immer ein gutes Gebet, was er immer wieder betet, das sagt immer wieder: Herr, lass mich unbekannt und klein, geliebt und geehrt von Christus allein. Ja, das ist doch eigentlich viel wichtiger, dass wir von Christus geehrt sind, dass Christus uns kennt, dass er weiß, dass wir Diener sind von ihm. Aber wir brauchen den Lob von anderen nicht. Also Paulus sagt, mein Leben, das ist eigentlich das kleine Opfer. Und er sagt auch, mein Opfer, das ist der Tod. Also hier in Vers 17, da umschreibt er seinen Tod, er sagt, wie ein Trankopfer ausgegossen wird. Also sein Leben wird ausgegossen. Also er wird sterben. Wie ich schon gesagt habe, sagt es auch zum Beispiel 2. Timotheus 4,6 steht es auch so, denn ich werde schon geopfert, sagt er, und der Aufbruch ist schon nahe. Und er sagt über sein Opfer noch, ich gebe das auf und es ist irgendwie zu euren Gunsten oder es ergänzt euer Opfer. Ja, also viele würden vielleicht sagen, also wenn man für was stirbt, ja, dann gehört doch wenigstens noch einmal die Ehre jemandem. Also auch wenn er demütig gelebt hat, aber so diesen Tod, da kann man ihn nochmal hochhalten oder so. Wir kennen das, wenn zum Beispiel Menschen im Krieg sterben, dann wird noch eine Gedenktafel aufgestellt, so diese letzte Ehre erweisen, sagt man. Aber Paulus sagt, selbst das brauche ich nicht eigentlich. Also ich gebe mein Leben hin und es ist ein kleines Opfer und mein Opfer ist der Tod. Und das, was ich über euer Opfer drüber gieße, das soll einfach in Rauch aufgehen, ja. Und wie ist es da bei dir? Es ist schon okay, wenn dich Leute loben, aber mein Tipp an dich, wenn Leute dich loben, dann gib es einfach an Gott weiter und sag, ich weiß, dass es von dir ist. Also sein Opfer ist irgendwie das kleinste Opfer. Sein Opfer ist der Tod und es geht noch weiter. Er sagt, mein Opfer bedeutet Freude. Also früher war es so bei diesem Trankopfer, dass man meistens Wein verwendet. Wir wissen, dass Wein eigentlich so ein Zeichen der Freude ist und er sagt es auch hier in diesem Vers 18. Vielleicht hat er wirklich an diesen Wein gedacht und er sagt, oder Vers 17 schon am Ende, so bin ich da froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Er sagt, ich gebe dieses Opfer und ich freue mich darüber und freut euch auch ihr darüber, dass ich für euch dafür sterben darf. Und solche Opfer gefallen Gott wohl, ja. Und ich frage mich auch, ob wir das irgendwie so bejahen können, ja. Es ist irgendwie schön, sein Leben für andere hinzugeben. Freut auch ihr euch darüber. Also mir gefällt es, was Paulus hier sagt, gell, wie er denkt eigentlich. Das ist unglaublich. Aber ich glaube, er konnte es nur tun, ne? weil ihm bewusst war, was Jesus für ihn getan hat. Okay, jetzt haben wir das gesehen. Christus Gesinnung in seiner Selbstlosigkeit, dann wie er Knecht wurde und dann, wie er sich das Opfer dargebracht hat. Und ja, dieses Hingeben, sein ganzes Leben für jemand anders. Ich glaube, wer das macht, seinen Geschwistern gegenüber, so wie Paulus es getan hat oder viele andere, Epaphroditus, Timotheus. Ich glaube, dann ist wenig Platz dafür Streit in der Gemeinde. Ich erinnere mich an einen Bericht von Geschwistern aus Rumänien, die in der Zeit ziemlich stark verfolgt wurden. Und da war dann irgendwie ein Prediger und der hat immer die Angewohnheit gehabt, so ein Bild dabei zu haben, wo seine Geschwister, seine Gemeinde drauf war und er hat es immer wieder rausgezogen, er war so stolz auf seine Gemeinde, hat immer wieder den Leuten gezeigt, schaut mal, das ist meine Gemeinde. Wir werden gerade stark verfolgt, aber wisst ihr was? Jeder dieser Einzelnen ist bereit für mich zu sterben. Ich hätte mir gedacht, boah, wenn du so eine Gemeinde hast, dann wird es wahrscheinlich dort keine Streitigkeiten geben oder so, weil wenn jemand bereit ist, für jemand anderes zu sterben, dann sind so Kleinigkeiten wirklich Lebenssache. Also diese Gesinnung sei in uns, wie er auch in Christus Jesus war. Ja, also das sind so diese Punkte, die man über Christus erfährt. Ich könnte natürlich hier Schluss machen, aber es geht natürlich noch weiter. Und das ist, ich möchte ein bisschen was lesen dann. Danach heißt es dann, dass Christus erhöht wird. Nachdem er dann sich so erniedrigt hat, von Gott wird er selbst erhöht. Und in Vers 12 geht es dann noch ein bisschen weiter. So Paulus hat dann noch ein paar Gedanken darüber. Er sagt in Vers 12 und 13, darum, also bezieht sich auf das Vorhergehende und sagt, darum, meine Geliebten, wie alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart wart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Also diese Verse sind jetzt erstmal ein bisschen schwierig da zu lesen. Also er sagt darum, also das heißt, er bezieht sich auf das vor, also darum, weil Jesus das für uns getan hat, meine Geliebten, also wenn ihr diesen Brief lest, dann müsst ihr da aufmerken, weil hier wird er voll persönlich. Also er hat in den letzten, ersten Kapitel und im zweiten Kapitel noch nie so persönlich sie angesprochen. Er sagt hier, darum, meine Geliebten, jetzt wird es ihm wirklich wichtig, und er sagt, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Ja, was bedeutet diese Rettung, die sie da verwirklichen sollen? Ich glaube, hier geht es nicht um ewige Errettung von Sünden oder so, sondern hier geht es einfach um diese Lage. In der Bibel gibt es das Wort Errettung, und es bezieht sich nicht immer auf diese Errettung von irgendwelchen Sünden oder so, sondern hier ist es einfach diese Lage, die sie gerade drinstehen, dass nicht alle einer Gesinnung sind. Und er sagt, verwirklicht diese Rettung mit Furcht und Zittern. Und dann fügt er hinzu, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Also er sagt irgendwie, kämpft darum, kämpft um diese Gesinnung, ja. Bewirkt euer Heil durch Furcht und Zittern. Kämpft darum. Aber dann fügt er auch hinzu, dass Gott das Wollen und Vollbringen schenkt. Und es ist echt schwierig, wie kann man das verstehen? Zum einen sollen sie alles drum tun und zum anderen schenkt es Gott. Aber ich kenne es bei dem praktischen Leben ganz gut. Da ist es so, man hat unterschiedliche Meinungen und es kommt zu Streit und du merkst einfach, ja, ich will irgendwie Frieden haben, aber ich krieg's selbst nicht übers Herz, gell? Also ich bin so stolz irgendwie, ich kann da nicht irgendwie zurückgehen und ich weiß, ich sollte es, aber ich krieg's fast nicht. Und vielleicht sagst du ja, ich will gar nicht. Und Paulus sagt, nee, bewirkt dein Heil durch Furcht und Zittern. Also kämpf darum, ring darum, bete darum, dass Gott dir diese Haltung gibt, dass du wirklich dem anderen vergeben kannst. Und ja, vielleicht solltest du sogar so weit kommen, dass du fastest und sagst, ja, ich möchte darum kämpfen, wirklich mit Furcht und Zittern vor dem Herrn kommen. Herr, nimm das aus meinem Leben raus. Und ich glaube, wenn du darum bittest, wirklich bittest und flehst, dann wird Gott in dir das Wollen, das Vollbringen schenken. Und ja, vielleicht ist es manchmal sogar so, dass du denkst, ja, okay, ich habe jetzt vielleicht die Herzenshaltung, dass ich jemanden vergeben will, aber das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie wir uns aussprechen können, ja. Ich weiß das gar nicht, wie Gott das wieder hinkriegt, dass wir wirklich wieder gemeinsame Wege gehen können. Also da muss so viel ausgeräumt werden. Und ich glaube, das fällt auch unter diesem Wollen und Vollbringen, dass Gott einen Weg schenkt, dass man wieder auf einen Nenner kommt, ja. Und ich glaube, das ist nicht immer einfach. Und jeder, der jahrelang in der Gemeinde dabei ist, der kennt es, dass Probleme kommen, Streitigkeiten kommen. Oder man kennt es in der Familie. Und ich glaube, jeder weiß, was für Berge das manchmal sein können, wenn Unstimmigkeit da ist. Und es ist wirklich Gnade, wenn Gott es schenkt. Aber Paulus bittet hier, dass man auch selber wirklich darum wirklich ringt. Und ich kenne das so schnell, da ist eine Unstimmigkeit da und dann sagt man, ja, ich lasse mich scheiden oder ja, ich gehe jetzt aus der Gemeinde, ich suche mir eine neue Gemeinde und so. Aber das ist nicht das, was Gottes Wort sagt. Gottes Wort sagt hier, wir sollen wirklich drum ringen, mit Furcht und Zittern. Und dann schenkt Gott auch Einheit, ja. Wenn wir das nicht tun, dann kann Gott das gar nicht schenken. Ich weiß, diesen Vers, der wird oft verwendet, auch für alles Mögliche. Das stimmt auch, Gott schenkt in allen Dingen Wollen und Vollbringen, möchte ich auch dazu sagen. Aber hier geht es gerade wirklich um diesen Streit und Gott kann diese Einheit schenken. Es gab mal zwei ganz bekannte Männer. Ich weiß nicht, wer von euch die Elberfelder Bibel hat. Das hat Darby hat daran gearbeitet, die zu übersetzen ins Deutsche. Und Darby war ein großer Bibellehrer. Und dann gab es noch einen anderen, das war Georg Müller. Das war ein Waisenvater in Bristol. Und das war ein Mann, der wirklich ein Mann des Gebetes war. Und er war sehr hingegeben. Hat Gott wirklich gedient von Herzen. Und man kann so viel von ihm lernen. Und Darby war ein Mann, der sich besser in der Bibel auskannte als wir alle. Aber bei diesen beiden Leuten, ne, das waren zwei sehr wichtige Leute in der Gemeindebewegung am Anfang. Und die haben sich plötzlich in die Haare bekommen, wegen einer Kleinigkeit eigentlich. Und es gab einen großen Streit und ein Teil von den Leuten aus der Gemeinde, die haben sich auf die Seite von dem Darby gestellt und die anderen haben sich auf die Seite von Georg Müller gestellt. Und sie konnten sich gar nicht mehr in die Augen schauen. Und eines Tages hat dann doch der Darby sich so gedacht, jetzt gehe ich doch mal zum Georg Müller und red mit ihm nochmal drüber. Und das war vor über 150 Jahren. Und der Georg Müller, der hat dann gesagt, ja, ich kann ihn sogar zitieren. Er hat gesagt, ich habe jetzt nur 10 Minuten Zeit, hat er gesagt. Du hast mir so viel antan, 10 Minuten gebe ich dir. Und Er hat sich dann ziemlich Zeit gelassen, bis er da irgendwann mal runtergekommen ist von seiner Wohnung und so. Und der Darby hat wirklich gewartet, damit man sich wieder aussprechen kann. Er hatte gewartet und er kam einfach nicht. Und hat gedacht, okay, es ist vorbei. Dann ist der Darby heimgegangen und die zwei Männer haben sich nie wieder gesehen. Und diese Brüderbewegung, diese anfängliche Brüderbewegung vor 150 Jahren ist seitdem aufgeteilt in geschlossene und offene Brüder und weltweit durch so eine Sache, gell. Und ja, es waren zwei Männer, die waren wirklich Vorbilder im Glauben. Der eine war ein totaler Diener, der andere war ein Bibellehrer, hat wirklich alles über Vergebung gewusst, was in der Bibel zu finden war. Aber auch dort ist es passiert, dass sie sich nicht einig geworden sind. Und ich denke, wenn es ihnen passieren kann, dann kann es auch uns passieren. Wenn man über sowas predigt, dann denken die Leute immer, ja, das wird bei mir nicht so sein oder kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, gerade wenn man sich so sicher ist, dann sollte es schon wirklich aufpassen. Und es geht wirklich sehr schnell und es ist schon Leuten passiert, die waren wirklich, glaube ich, im Glauben schon reifer als wir. Da müssen wir wirklich darum beten, dass Gott uns davor bewahrt. Er hat mich mit diesem Thema lange beschäftigt, mit dieser Gesinnung wie Christus Jesus. Und ich habe dann oft das so gesehen, ja, wo bin ich nicht so selbstlos und wo mache ich da Fehler und wo stehe ich da irgendwie falsch. Und das Thema hat mich ein Jahr lang beschäftigt und ich muss sagen, ich fühle mich schlechter als zuvor überhaupt. Und ich war nicht mal willig, diese Predigt zu halten, weil ich einfach gesehen habe, dass mein Leben da einfach so kläglich ist. Und ich habe was verlernt in dieser Zeit. Ich habe einfach verlernt, auf Christus zu schauen. Und das ist genau das, was ich euch empfehlen will, nicht zu machen. Es ist zwar gut, seine Sünde zu kennen und das Wort zu lesen und zu erkennen, ja, da habe ich irgendwie falsch gehandelt. Aber vergesst nicht den Blick auf Christus, ja. Also wenn dich das nicht beeindruckt, wie Christus sich erniedrigt hat, dann helfen diese Gebote nicht oder du sollst es nicht tun. Das hilft dir nicht, das gibt dir nicht die Kraft. Und das ist wirklich mein Wunsch, dass ihr vor allem auf Christus schaut und wirklich euer Herz bewegt ist von dieser Erniedrigung. Und dann wird Gott es in euch schenken, dass ihr wirklich immer mehr ihm ähnlich werdet. Ich möchte enden mit einem Zitat. Ich denke, das passt ganz gut dazu. Und es hat Charles Wesley hat es geschrieben, er hat gesagt, wer groß sein will, diene still. Wer hoch hinauf will, muss heruntersteigen. Aber man kann gehen, so tief man will, der Höchste stand einst noch darunter. Ja, Amen.